Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten Lutz Hasse. Lutz Hasse war in den vergangenen Tagen bundesweit in die Schlagzeilen geraten, da er ankündigte, gegen Lehrer Bußgelder verhängen zu wollen, die auf Plattformen mit ihren Schülern kommunizierten, die den Datenschutzregeln eben nicht entsprechen. Kritiker sagen, damit torpediert er die Kreativität und das Pflichtbewusstsein der Lehrer, die einfach nur Möglichkeiten und Wege gesucht haben, um mit ihren Schülern in Kontakt zu bleiben. Wir haben uns per Video verabredet und kurioserweise, als kleiner Funfact, haben wir am Anfang 10 Minuten gebraucht, um auf dieser sicheren Plattform miteinander zu sprechen. Ein ganz praktisches Problem war der Einstieg ins Gespräch. Viel Spaß. So, ja, ich kann Sie jetzt sehr gut hören.
Ja, schön.
Wir haben ja jetzt livehaftig erlebt, welche Schwierigkeiten es geben kann, sich digital zu vernetzen.
Ja, in der Tat. Das sind so Probleme, die sichere Software noch mit sich bringt unter Umständen. Unsichere Software hätte es uns wahrscheinlich leichter gemacht.
Ja, wir haben jetzt ungefähr so 10 Minuten getüftelt und da sind wir ja im Prinzip schon fast beim Thema. Ja. Dass gerade in der Pandemie jetzt, in der Krise, einige Lehrer mit ihren Schülern in Kontakt zu treten oder überhaupt den Kontakt aufrechtzuerhalten, auf gewisse Plattformen ausgewichen sind, die sie kennen, bekannt sind und nutzen, aber nicht so richtig datenschutzkonform sind. Denn ja, ich glaube, manchmal auch aus der Not heraus, weil man eben auch nicht so viel Zeit hat, sich ständig mit der Technik zu beschäftigen, ne?
Okay, das kann man so sehen. Da kann man auch ein gewisses Verständnis für entwickeln. Nur, und das kommt mir auch in der Debatte derzeit etwas zu kurz, müssen wir bedenken, dass es sich hier bei der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern über unsichere Medien um Kinderdaten handelt. Mhm. Also personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, etwa zu ihren Hausaufgaben, mein schönstes Ferienerlebnis, Hausaufgaben werden ausgetauscht. Und wenn eine Software, das kann sich jetzt um eine Schulplattform oder auch um ein Chat-Tool handeln, nicht safe ist, dann besteht die Möglichkeit, die Gefahr kann ich auch sagen, dass unbefugte Dritte diese Daten abgreifen. Zu welchem Zweck könnte das passieren? Zur Profilbildung. Profile also über Schüler, die möglicherweise, wir Datenschützer denken ja immer in Worst Cases, Auskunft darüber geben, wie gut eine Schülerin oder ein Schüler ist oder welchen sozialen Hintergrund der Schüler hat. Und dann, wenn die Hausaufgaben beispielsweise ausgewertet würden, kann man erkennen, handelt es sich um einen guten oder schlechten Schüler, Schülerin, und plötzlich bekommt man Werbung beziehungsweise Nachhilfeprodukte online oder auch analog zugesandt. Damit könnte man ja vielleicht noch leben. Aber im Hintergrund, also wenn so eine Hilfestellung versandt wird an die Schülerinnen oder Schüler, ist ja etwas bewertet worden. Wir nennen das Profil, wir Datenschützer, das ist für mich der größte Horror überhaupt. Stichwort China, oder USA können Sie auch nehmen. Da wäre das Stichwort individualisierte Wahlwerbung unter anderem, dass Profile über Personen, hier Schülerinnen und Schüler, deren Daten besonders zu schützen sind, sagt die Datenschutzgrundverordnung, erstellt werden und Profile angelegt werden, die auch nicht nur für Werbezwecke missbraucht werden könnten. Und dieser Gefahr wirke ich entgegen, indem ich sage, wenn ich, also wir haben ja derzeit das ja nur mit Einzelfällen zu tun, Bußgeldbescheid habe ich ja noch gar nicht verhängt. Mhm. Das wird alles ein bisschen sehr aufgebauscht, nach meinem Dafürhalten. Aber da versuche ich darauf hinzuwirken, dass sichere Software genutzt wird. Und wir haben im Freistaat etwas, Da sind wir sogar im Vergleich zu anderen Bundesländern ganz gut bedient. Das Ministerium und auch meine Behörde hat sich gekümmert um ein E-Mail-Postfach Lehrer-Schüler. Das wird allgemein als schwierig zu handeln angesehen. Das mag sein. Es gilt aber als sicher. Dann haben wir eine Schulcloud, eine Thüringer, die genutzt werden kann. Und implementiert in diese Schulcloud ist auch ein Videochat-System, das aufbaut auf die Software Big Blue Button, die nach meinem Kenntnisstand derzeit die sicherste Chat-Software ist. Also jedenfalls im Zeitpunkt jetzt können Lehrerinnen und Lehrer auf sichere Produkte ausweichen. Jetzt steht natürlich im Raum, ja, was war zu Beginn der Corona-Pandemie? Da haben Lehrer schnell nach Auswegen gesucht. Okay, immerhin hatten wir recht früh dieses E-Mail-Postfach, sodass man darüber hätte nachdenken können, aus meiner Sicht, das zunächst zu nutzen, etwa zum Austausch von Hausaufgaben. Man hätte auch, wie viele Lehrer und Schulleiter es gemacht haben, bei uns anfragen können oder im Ministerium, welche Software ist safe oder ist nicht safe. Muss ich jetzt unbedingt Zoom nehmen? Der Bundesdatenschutzbeauftragte rät von der Nutzung von Zoom ab, weil im Hintergrund Programme laufen, deren Funktion, sagen wir mal, nicht so ganz klar ist. Noch nicht. Wir checken das auch gerade.
Und man konnte sich relativ einfach selbst einwählen dort, ne? Es gab ja einige Videokonferenzen, die quasi gebombt wurden sozusagen, wo sich jemand anders mit eingewählt hatte.
Ja, zu Zoom gab es viel zu sagen. Zoom ist zwar bemüht, Defizite auszuräumen, aber empfehlen würde ich diese Software derzeit noch nicht, weil eben Daten herausfließen in Kanäle, die wir noch nicht so ganz durchschauen, die möglicherweise, ich würde mich vorsichtig ausdrücken, merkantilen Charakter haben. Also die Daten werden möglicherweise gesammelt, ausgewertet. Und das geht mit Kinderdaten nun gar nicht. Und zur Vermeidung eben der schon erwähnten Profile werde ich da jetzt auch aktiver und werde weitere Informationen dazu einholen bei den Thüringer Schulen.
Wo hat es denn Versäumnisse gegeben? Wenn Sie sagen, es gibt Technik, die Lehrer mit ihren Schülern nutzen können, dann muss es ja irgendwo ein Informationsdefizit gegeben haben oder vielleicht auch ein Schulungsdefizit.
Ja, Herr Hollitzer, es gibt eine Menge Defizite. Die Corona-Krise, so abgedreht das klingen mag, hat in der Schullandschaft einen digitalen Schub ausgelöst. Aus einer Notsituation heraus, zugegebenermaßen. Vorher war es ja so, dass Deutschland, nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland, die Digitalisierung nicht nur im schulischen, aber eben auch im schulischen Bereich verschlafen hat. Da war nicht viel los. Das ist nicht erkannt worden. Nach meinem Dafürhalten sind auch Absolventen von deutschen Schulen in digitaler Hinsicht, meine ich jetzt, was digitale Kompetenzen anbelangt, nicht konkurrenzfähig mit Absolventen nordeuropäischer oder asiatischer Schulen. Man kann sich die Frage stellen, ob der digitale Unterricht schon in der Kita ansetzen muss. Das ist eine politische Entscheidung, die sich aber eben auch darauf hin auswirken wird, ob deutsche Absolventinnen und Absolventen global konkurrenzfähig sind. Wenn man sich jetzt aus der Not heraus Corona-bedingt auf dem Weg der Digitalisierung der Schule befindet, endlich aus meiner Sicht, dann ist das aus meiner Sicht eben nur und erst dann gut gelaufen, wenn auch das Datenschutzrecht eingehalten wird. Und das ist nach Hinweisen, die wir bekommen haben, also ich bin noch nicht mal von mir aus tätig geworden, ist das hier und da nicht der Fall. Und meine Äußerung, dass das möglicherweise bei einem Datenschutzverstoß auch zu einem Bußgeld führen kann, also so als würde man zu schnell fahren, um in diesem Bild zu bleiben, zu schnell vor der Schule fahren, nicht 30, sondern 50, dann bekommt man eben ein Bußgeld. Das habe ich jetzt für gar nicht so schlimm empfunden. Das ist für uns selbstverständlich, das ist Tagesgeschäft.
Und Sie haben da ja auch keinen Ermessensspielraum, ne? Es gibt entweder nur Ja oder Nein, entweder Bußgeld oder nicht.
Nein, das kann man nicht ganz so sagen. Als Bußgeldbehörde hat man einen Ermessensspielraum, das nennt sich Opportunitätsgrundsatz. Also nach pflichtgemäßem Ermessen muss ich entscheiden, ob ein Bußgeld verhängt wird, ja oder nein. In dieser Entscheidung, also das betrifft sowohl das Ob des Bußgelds als auch das, die Höhe des Bußgelds, fließen natürlich viele Kriterien ein. Natürlich würde ich, falls es überhaupt so weit kommt, dabei berücksichtigen, dass es möglicherweise genügende Hinweise vielleicht durch das Ministerium nicht gab, dass die Lehrer nicht vorbereitet waren auf Digitalisierung. Allerdings muss man auch sehen, Informationsmaterial stand aus meiner Sicht auch rechtzeitig zur Verfügung, dass man sich hätte informieren können. Und das liegt bei mir natürlich schwer. Ich hatte es schon gesagt, es geht hier um Kinderdaten und die sind besonders zu schützen. Und da sind ja auch viele Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiterinnen, Schulleiter auf die Idee gekommen, bei uns anzufragen. Wir haben vor, die und die Software einzusetzen. Ist das in Ordnung, Datenschützer? Und dann haben wir zugeraten oder abgeraten. Was Lehrer sich natürlich wünschen, das verstehe ich, ist eine Whitelist, eine Blacklist. Was dürfen wir benutzen oder nicht? Das ist aber leider etwas schwierig, weil wir auch an das Wettbewerbsrecht gebunden sind. Ich habe das extra nochmal nachprüfen lassen, ob uns da wirklich Fesseln angelegt sind. Das Ergebnis war leider ja. Wir können also nur dann bestimmte Produkte empfehlen, wenn wir alle Produkte geprüft haben, nach gleichen Standards und dann sagen können, auf einer Rankingliste von 1 bis 10 liegt dieses Produkt vorne oder hinten. Das zu leisten übersteigt aber die Kapazitäten meiner Behörde. Eine App zu prüfen dauert mehrere Tage, auch wenn man sich das als Laie vielleicht nicht vorstellen kann, aber das ist ein sehr aufwendiger Prozess und der TLFDI, also meine Behörde, ist auch nicht so etwas wie eine Genehmigungsbehörde. Wir sind Aufsichtsbehörde. Das finde ich jetzt auch nicht so besonders toll. Ich würde lieber mehr den Leistungsgedanken betonen, also dass man mehr leistet und weniger eingreift. Mit Eingreifen meine ich jetzt Bußgelder verhängt oder sagt, dies darfst du nicht tun, sondern dass man den Charakter der Behörde wandelt von einer Aufsichts- und Kontroll- und auch Sanktionsbehörde in eine Leistungsbehörde. Das ist jetzt wirklich ein bisschen Neuland, da stehe ich auch im Kreis der Datenschützer relativ allein. Aber gerade auch die Corona-Krise macht deutlich, dass Strafen unter Umständen zwar unumgänglich ist, aber der Königsweg ist das auch nicht. Mhm. Naja, so sieht's leider aus.
Ja, zumal das ja jetzt den Effekt hat, dass einige Lehrer, dass man die Kommunikation über die Kanäle, die sie gewählt haben, einstellen, weil es so eine unsichere Faktenlage ist. Ist dann das vielleicht dann ein bisschen zu früh in die Öffentlichkeit geraten, dass da geprüft wird und man hätte es eher im Hintergrund erstmal klären sollen?
Ja, also jetzt ich habe auch davon gehört, dass die Lehrer sich zurückziehen und bestimmte Produkte jetzt nicht mehr anwenden, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, ich habe jetzt ein bestimmtes Produkt vor Augen, ich nenne aber den Namen nicht, positiv. Für den Unterricht ist es natürlich suboptimal, wenn jetzt das Unterrichtsgeschehen komplett eingestellt wird. Muss es aus meiner Sicht aber auch nicht, weil es eben sogar vom Freistaat Thüringen zur Verfügung gestellte Produkte gibt, die Kenntnisstand heute safe sind, also die sicher genutzt werden können. Die sind nicht ganz so schick, das räume ich durchaus ein. Und es ist auch mühsam, sich dort einzuloggen. Aber das ist jedenfalls derzeit, es wird ja daran gearbeitet, das noch ein bisschen flutschiger zu machen, derzeit der Preis der Sicherheit. Ich würde die Lehrerinnen und Lehrer herzlich bitten, auf diese Produkte zurückzugreifen. Wie gesagt, im Videochat liegt die Software Big Blue Button zugrunde, die eigentlich gut funktionieren müsste.
Ja, das ist, ich glaube, eine ganz schwierige Situation gerade. Es geht um sensible Daten von Kindern. Das ist völlig klar. Andererseits sind einige Lehrer halt wirklich kreativ geworden oder sind aktiv geworden überhaupt erstmal, um ihre Schüler dort zu erreichen, wo sie ohnehin schon sind. Und das ist ja das Einfachste. Man muss dann kein Tool mehr erklären. Für die Eltern zum Teil ist es auch einfacher. Dann jetzt in so einer Ausnahmesituation, also so einer Krisensituation, da ein Auge zuzudrücken, lässt der Datenschutz wahrscheinlich nicht zu.
Ich sagte ja schon, es gibt dieses Opportunitätsprinzip. Wir haben hier einen Ermessensspielraum und ich werde mich wirklich bemühen, alle Kriterien, die für die Lehrer sprechen, einfließen zu lassen. Das Doofe ist, es kommt jetzt noch hinzu, dass ich das Instrument des Ordnungswidrigkeitenrechts, nämlich die Verwarnung, nicht habe. Das Bundesdatenschutzgesetz verbietet mir das, eine Verwarnung auszusprechen, sodass es eben schon ein bisschen in die Richtung geht, Bußgeld ja oder nein. Mhm. Wenn wir es irgendwie vermeiden können, also ich trinke jetzt nicht jeden Morgen 3 Liter Blut, um den Lehrern das Leben schwer zu machen, dann wird das mit ruhiger Hand und unter starker Beachtung der Verhältnismäßigkeit dann geprüft werden. Möglicherweise kommt es gar nicht zu einem Bußgeld. Wie gesagt, ich habe noch gar keinen Bußgeldbescheid erlassen. Aber die Sache mit den Kinderdaten, die liegt mir schon ein bisschen im Magen. Wir sollten also schleunigst aufhören, unsichere Produkte zu benutzen. Also vielleicht hat Corona wirklich bewirkt, dass wir jetzt so einen Zeitsprung machen in der Schullandschaft. Und jetzt müssen die Lehrer, ob sie wollen oder nicht, einiges lernen. Und nur weil es ein Produkt gibt, das gut funktioniert, bedeutet das nicht, dass dieses Produkt datenschutzrechtlich okay ist. Das ist ja eine Kritikstelle von mir, aber das wird sich auch nicht so schnell beheben lassen, dass Software, die entwickelt wurde und auch wird, da schießen ja täglich neue Produkte aus dem Boden, dass die nicht zugelassen werden müssen. Wenn Sie an ein Auto denken, das entwickelt wird oder das verändert wird, da braucht jedes Teil ja 10 Genehmigungen. Bei Schulsoftware ist das nicht der Fall. Also Sie und ich, wir könnten jetzt was entwickeln, bringen es auf den Markt und dann wird es genutzt oder nicht genutzt. Und dann kommt irgendwann der Datenschützer und sagt, so geht's aber nicht. Aber dass wir eine Stelle hätten, die das aktiv zulässt und mit einem Stempel versieht, diese Schulsoftware oder dieses Chatsystem ist rechtskonform und genügt auch dem Datenschutzsicherheitsrecht. Das gibt es leider nicht. Also da müsste man, denke ich, darüber nachdenken, einen Software-TÜV stärker zu installieren. Nur weil es eben Produkte gibt und sie auch leicht anwendbar sind, sind sie leider nicht rechtskonform. Automatisch. Das muss man prüfen, da muss man sich informieren. Also diese Sensibilität gibt es offenbar noch nicht bei Schülern und Kindern. Ja, nicht. Und bei Erwachsenen offenbar auch noch nicht im wünschenswerten Umfange. Für mich auch Signal, dass wir zu unseren Bemühungen, die wir im schulischen Bereich wirklich schon fahren, dass wir weiter und stärker aufklären müssen, an was alles zu denken ist und welchen Schaden eine gut funktionierende Software anrichten kann. Ich glaube, ja, da müssen wir alle noch ein bisschen lernen und uns anstrengen.
Ja, auf jeden Fall ist es Ihnen gelungen, dass der Datenschutz wieder in der Diskussion ist. Das ist ja vielleicht aus Ihrer Sicht ein Teilerfolg.
Das war nicht das Ziel des Interviews.
Aber fühlen Sie sich politisch alleingelassen auf dem Feld?
Nö. Ich kann Ihnen das ja mal kurz schildern. Gestern beispielsweise, das war ein sehr signifikanter Tag, da gab es viele Lehrermails, die sich sehr kritisch, aber erfreulicherweise doch moderat im Ton geäußert haben, so Tenor, wir haben uns jetzt hier angestrengt, wir sind als Lehrer völlig alleingelassen worden und jetzt kommt der Datenschutzbeauftragte und tritt nach und zieht uns hier mit der Bußgeldkeule ein über den Kopf. Mhm. Ich versuche das so hinzukriegen, dass das nicht so ist. Allerdings hätte man sich informieren können, behaupte ich, auch rechtzeitig. Man hätte auf das E-Mail-Konto ausweichen können, das es seit Ende letzten Jahres gibt. Auch darüber kann man zum Beispiel Hausaufgaben austauschen. Ist natürlich nicht so schick, als wenn man Online-Unterricht machen kann. Aber ich glaube, das lernen wir jetzt alle aus dieser Krise, Datenschutzkrise meine ich, dass man Produkte nicht unhinterfragt einfach einsetzt, sondern sich vorher unbedingt informieren muss. Solche Fragen, das räume ich auch gerne ein, entstehen einem, ich meine jetzt einem als Schülerin oder Schüler oder auch als Lehrer oder Lehrerin, erst dann, wenn man gewisse Kenntnisse hat. Und da liegt einer der größten Hasen im Pfeffer. Vor einiger Zeit habe ich ja schon mal einen Skandal ausgelöst im schulischen Bereich, als ich behauptet habe, und das wurde ja auch hinterher gutachterlich festgestellt durch ein Gutachten von Professor Wolling der TU Ilmenau, das findet man auf unserer Homepage und auch auf der TU Ilmenau, dass nämlich das Fach Medienkunde, sagen wir mal, sehr defizitär unterrichtet wird. Aha. Das wurde erst bestritten vom Ministerium. Die Staatssekretärin Ola war dann wirklich tough und mutig und hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben, dass diese Zustände bestätigt hat. Seitdem gibt es runde Tische und Gesprächskreise, die daran arbeiten, die Lehrerfortbildung besser zu machen in diesem Bereich, also digitale Fortbildung für Lehrer. Da läuft schon was, könnte aber nach meinem Eindruck noch besser werden. Katastrophal, aber die Lehrerausbildung, die nicht stattfindet in diesem Bereich. Also dieser Professor Wolling, der Gutachter, von dem ich sprach, hat gesagt, wir brauchen ein Fach Medienkunde, das auch IT-Inhalte beinhaltet. Und Lehrer müssten dann in der Lage sein, auch dann zu erklären, wie ein Smartphone funktioniert. Also nicht nur, was es so vordergründig macht und was man damit machen kann, sondern insbesondere, was im Hintergrund sich abspielt in diesem kleinen PC und wie man das auch kontrollieren kann oder nachsehen kann, wie das, wohin die Daten abfließen beispielsweise, durch welche App. Diese Ausbildung der Lehrer ist meines Erachtens auch, neben der Fortbildung natürlich, ein Schwerpunkt, der dringend angegangen werden muss. Man sagt mir aus Praktikerkreisen, wenn man ein Konzept für die Lehrerausbildung für das Schulfach Medienkunde hätte, das hat man aber noch nicht, aber wenn man es hätte, dann dauert es 8 Jahre, bis das Wissen unten beim Schüler ankommt. 8 Jahre sind nach meinem Dafürhalten viel, viel zu lang. Mhm. Der Zug, der ist ja schon weg, aber in 8 Jahren ist er einmal um die Erde rum und überholt uns von hinten. Das muss einfach schneller gehen. Das regt mich ziemlich auf.
Wie reagieren Sie denn auf die Argumente, wenn jemand sagt, unsere Kinder nutzen ja ohnehin schon Apps wie Facebook oder vielleicht auch nicht mehr Facebook so richtig, sondern TikTok, Instagram, YouTube, wo massenhaft Daten eben auch gesammelt werden. Und da ist das gar nicht so schlimm, wenn sie jetzt mit ihren Lehrern über diese Plattform kommunizieren.
Ja, in diesem Zusammenhang, Herr Holletter, taucht ja auch über WhatsApp auf. Na klar, ist das alles schick. WhatsApp, da gibt es inzwischen sogar eine Gerichtsentscheidung dazu, ist datenschutzrechtlich rechtswidrig. Das müsste jetzt eigentlich aber auch allen bekannt sein.
Das ist schon eine Weile her, ja.
Ja, ist schon eine Weile her, aber erstaunlicherweise nutzen alle weiter WhatsApp, obwohl sie wissen müssten, dass WhatsApp die Telefonliste ausliest und nach Facebook übermittelt. Und als Nutzer von WhatsApp sagt man gegenüber WhatsApp, dass man von diesen Telefonkontakten zuvor eine Einwilligung eingeholt hätte, vor der Übermittlung. die automatisch passiert allerdings. Das hat man natürlich in aller Regel nicht gemacht, trotzdem wird es weiter genutzt. Es gibt andere Produkte, die Sie erwähnt haben, aber ich frage mich immer, warum nimmt man nicht die Produkte, die hier vom Freistaat zur Verfügung gestellt werden? Da kann man keinen zu zwingen, natürlich nicht. Aber wenn man auf andere Produkte zugreift, dann würde ich doch dringend darum bitten, uns vorher mal zu fragen, sind die Produkte sicher, können wir die anwenden? Das dauert ein paar Tage, bis wir darauf reagieren können. Und dann gibt es auch dazu eine Auskunft im Einzelfall. Im Einzelfall. Ich sagte ja vorhin schon, dass wir so Listen nicht machen können. Und es gibt unzählige Produkte, die im Moment gerade entwickelt werden. Jeder versucht, noch ein bisschen Geld zu machen mit solcher Software. Dauert ein bisschen, aber bis das geklärt ist, kann man, denke ich, auf sichere Produkte zurückgreifen.
Braucht man eigentlich ein sättiges Fell als Datenschützer?
Muss man sich zulegen. Hatte ich anfangs nicht, inzwischen ja.
Weil ich glaube, das ja nicht so nach außen die beliebteste Position, ne?
Das ist unstrittig. Das weiß man aber, wenn man sich diese Aufgabe stellt. Von meiner juristischen Entwicklung komme ich aus dem Verfassungs- und aus dem Verwaltungsrecht. Ich war ja auch mal einige Jahre in der Polizei, auch da habe ich mich schon mit Datenschutz beschäftigt und für einen Juristen wie mich mit diesem Werdegang ist das also wirklich die Krönung, meine ich jetzt nicht zu pathetisch, auch wenn es so klingt, aber ein bisschen meine ich es doch schon so, ist das wirklich eine tolle Sache für das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung eintreten zu können und das auch noch vor dem Hintergrund, dass man unabhängig ist. Also ich bin keinen politischen Einflüssen ausgesetzt. Das versucht auch keiner, muss ich dazu sagen. Man liest zwar hier und da was in der Zeitung, aber dass hier ernsthaft einer mich versucht, unter Druck zu setzen, das möchte ich auch gerne mal sehen.
Nutzen Sie denn privat sowas wie Facebook, WhatsApp oder andere Sachen?
Nein, natürlich nicht. Bin da nicht verrückt.
Interessant, ich weiß nicht, ob Sie da auch mal drauf gestoßen sind, Facebook, ne? Wenn man sich einfach unterhält über meinetwegen, ich will mir ein neues Bett kaufen oder eine neue Matratze. Und man unterhält sich da in einem kleinen Kreis, das Handy liegt daneben.
Kommt die Werbung, ne?
Kommt im Stream dann irgendwann die Werbung. Das kann man mit anderen Produkten ausprobieren.
Ja, das ist ziemlich gruselig. Ich weiß das. Ich würde mich gern damit beschäftigen, weil das scheint mir ein Superskandal zu sein, der ist nicht neu, weiß ich alles. Aber ich hatte bisher leider keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Fällt wahrscheinlich auch nicht in Ihre Zuständigkeit, oder?
Ja, ach, Zuständigkeit hin oder her. Ich kümmere mich auch mal um Sachen, für die ich nicht ganz so zuständig bin. Ich gebe das dann an den zuständigen Kollegen ab, wenn ich da was erfahre. Ich arbeite ja auch ganz gern mit den Medien zusammen, um sowas aufzudecken, aber A, ist es mir aufgefallen, B, seit längerem, C, hatte noch keine Zeit, mich darum zu kümmern, D, da liegt aber ganz schwer was im Argen.
Ja, ich denke, auch im Smart-Home-Bereich, wenn man da die intelligenten Lautsprecher jetzt hat von verschiedenen Anbietern, viele Leute sagen ja, man weiß ohnehin genug über mich. Also meine Bewegungsprofile werden aufgezeichnet, wenn ich mein Handy dabei habe. Ohnehin werden Daten, personenbezogene Daten übermittelt. Warum soll ich denn jetzt nicht technologischen Fortschritt und ein bisschen Bequemlichkeit oder von diesem technischen Fortschritt und der Bequemlichkeit profitieren, wenn ich halt ein paar Daten abgebe?
Ja, da leuchtet so ein bisschen der Satz durch, ich habe nichts zu verbergen, also raus mit den Daten. Komme ich gleich noch drauf zurück. Es gibt sogar Apps, die das Schlaf, also die muss man sich allerdings aktiv runterladen. Aber in den Vereinigten Staaten ist es so, dass Arbeitgeber wünschen von den Arbeitnehmern, dass sie sich eine App herunterladen, die das Schlafverhalten registriert oder misst, wie immer man das ausdrücken will. Und wenn man dann unruhig schläft, dann wird dem Arbeitgeber signalisiert, der Arbeitnehmer ist möglicherweise überlastet. vielleicht setze ich den woanders ein. Kann natürlich auch vielleicht dazu führen, dass man, weil man nicht mehr so leistungsfähig ist und schlecht schläft, dann entlassen wird. Am Auf und Ab des Handys beim Gehen kann man mit der entsprechenden App auch schon erkennen, ob man Parkinson hat oder nicht. Also die Entwicklungen gehen da sehr weit. Gerade das Handy, mit PC arbeitet ja kaum noch einer, aber gerade das Smartphone ist kann ein teuflisches Ding sein, das unendliche Einblicke in die Privatsphäre erlaubt und die Auffassung, ich habe ja nichts zu verbergen, na gut, da hat man eigentlich aufgegeben. Das ist ja immer so eine Sache mit den Grundrechten. Dann könnte man ja auch irgendwie sagen, das ist jetzt nicht meine Idee, aber sinngemäß ein Zitat von Snowden, nur weil ich meine Meinung nicht äußere, bin ich der Auffassung, wir brauchen die Meinungsfreiheit nicht. Also wenn man selber meint, man sollte mit seinen privaten Daten sehr freizügig umgehen, sollte man das tun. Ich rate dringend davon ab, aber anderen, die vielleicht ein bisschen die Sache mehr durchschauen, sollten sehr auf ihre Privatsphäre achten. Vielleicht auch ein Vergleich, der hängt möglicherweise mit meiner Polizeivergangenheit zusammen. Hat man wirklich nichts zu verbergen? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass in diesem Moment das SEK in Ihrem Schlafzimmer und in meinem Schlafzimmer eine Feinkontrolle macht und jedes Atom einmal umdreht, dann könnte man ja vielleicht überlegen, habe ich nicht doch möglicherweise was zu verbergen? Und man sollte auch was zu verbergen haben. Das hat doch auch irgendwie mit Menschenwürde zu tun, dass man nicht allen alles preisgibt. Aber vielleicht steckt da auch einfach nur der Gedanke dahinter, ich gebe auf, die wissen sowieso alles und dann können sie den Rest auch noch wissen. War nicht vor diesen Gedanken. So wenig Bilder wie möglich. Daten, Bilder sind ja auch Daten. Und vor allen Dingen nicht von Kindern. Das kann Kindern später im Erwachsenenleben auf die Füße fallen. Ich habe jetzt gerade so eine Idee, das haben Sie nicht gefragt, aber es fällt mir gerade ein. Die Analyse von Gensätzen ist im Moment modern und die Leute stellen ihren Gensatz ins Netz, dass das jeder sehen kann. Und da kann man in aller Regel heute nicht viel mit anfangen. In 5 Jahren ist das vielleicht anders. Und dann können bestimmte Personen analysieren, welche genetischen Defizite man hat und wann man vielleicht arbeitsunfähig wird oder so. Und der halbe Gensatz, wenn ich da jetzt biologiemäßig richtig drauf bin, den haben ja auch meine Eltern und meine Kinder. Also wenn ich meinen Gensatz ins Netz stelle, stelle ich den halben Gensatz meiner Kinder und Eltern ins Netz. Was ich sagen will, die Daten, die heute möglicherweise unkritisch sind, sind morgen schon sehr kritisch und können tiefe Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre nach sich ziehen. Ich bin aber auch, jetzt in diesem Interview erwecke ich wahrscheinlich den Eindruck, ich wäre so ein Steinzeit-Dino. Nee, überhaupt nicht. Nur mit dieser neuen Technologie, gerade auch im Schulbereich, aber nicht nur da, muss man eben sensibel umgehen und sollte nicht alles das nutzen, was zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich nicht weiß, ob mein Auto eine Bremse hat oder nicht, dann fahre ich ja auch nicht damit los, sondern prüfe das erstmal. Beim Auto kann ich in aller Regel davon ausgehen, okay, es wird ja auch dreimal durchgecheckt, bevor es zugelassen wird und hunderte von Genehmigungen liegen vor. Das ist bei Software aber eben leider nicht der Fall. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Es ist echt schwierig.
Naja, gerade in dieser jetzigen Situation, wo alles so ein bisschen aufgeheizt ist und man froh war, dass überhaupt irgendwie Schulbetrieb stattfinden konnte, wäre es sicherlich ein fatales Signal, wenn dann Lehrer bestraft werden dafür. Ich bin gespannt, was da bei Ihren Nachforschungen noch rauskommt. Aber vielleicht gibt es ja wirklich noch...
Die Nachforschungen laufen nicht unter dem Vorzeichen, Bußgelder zu verhängen. Dazu brauche ich auch immer einzelne Personen. Das interessiert mich jetzt erst einmal weniger. Ich möchte gerne wissen, was Schulen machen. Und Schulen als Behörde sind nicht bußgeldpflichtig. Also vielleicht tritt daher schon mal da eine Beruhigung ein. Ich will nur Informationen haben, was draußen im Schulen Alltag eingesetzt wird, um, wenn es erforderlich wird, was ich fürchte, gegenlenken zu können. Das hat mit Bußgeld nichts zu tun.
Okay. Haben Sie sich diese neue Corona-App eigentlich auch genau angesehen? Die wird ja jetzt die Tage präsentiert.
Wir haben uns schon auch geäußert zu so Vorläufern, die ja schon ein paar Wochen alt sind, die es dann auch nicht geschafft haben, sich durchzusetzen. Ich höre, dass nächste Woche, glaube ich, die App auf den Markt kommen soll. Ich höre auch, dass noch fleißig dran gewerkelt wird. Auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz weiß noch nicht ganz genau, was da auf ihn zukommt. Wenn das Ding auf dem Markt ist, klar, dann sind wir Datenschützer dran und schauen, was kann das, was macht das, was kann es nicht. Sind wirklich, werden nur solche Daten ausgetauscht zwischen Handys, die nicht personenbezogen sind, Fragezeichen. Das muss man prüfen. Wenn es wirklich so ist, dass keine personenbezogenen Daten ausgetauscht werden, was ich jetzt mal anzweifle, aber da habe ich noch keine genaue Kenntnis, dann sind wir sowieso raus aus dem Datenschutz, denn der Datenschutz befasst sich ja nur mit personenbezogenen Daten. Mhm. Wenn wir es mit personenbezogenen Daten zu tun haben, dann ist natürlich eine Rechtsgrundlage erforderlich oder eine Einwilligung. Es soll, wie ich höre, auf freiwilliger Basis laufen. Das bedeutet, eine Einwilligung muss vorliegen. Die Einwilligung muss informiert sein. Das ist eine Forderung der Datenschutzgrundverordnung und bedeutet, dass der Nutzer dieser App im Vorhinein, bevor er einwilligt, umfassend informiert werden muss, was mit seinen Daten passiert. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Und das muss in einfacher und leicht verständlicher Form und Sprache und vollumfänglich sein. Das ist so der Punkt, wo ich als erstes ansetzen würde.
Mhm. Aber ich glaube, die soll ganz gut aussehen. Der Quellcode wurde ja schon öffentlich zugänglich gemacht und da haben einige reingeguckt, die sich mit Programmieren auskennen, auch einige Clubs. Ich glaube, dass da eine ganz gute Technologie angewendet worden ist und wir werden es sehen. Auch die Bereitschaft, das dann zu nutzen, ne? Das ist ja auch setzt ja auch das Funktionieren dieses Warnsystems voraus, dass es viele Menschen installieren.
Ja, aber wenn es stimmt, das weiß ich natürlich nicht genau, dass an der App noch weiterentwickelt wird, dann würde ich das jetzt erstmal abwarten, bis sie auf den Markt kommt und der Chaos Computer Club wird sicherlich was dazu sagen. Das ist immer sehr hochrangig und sehr kompetent. Trotzdem würde ich mir vorbehalten, mit meinen IT-Lern das Ding mal unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Auch wenn ich nicht zuständig bin.
Naja, ab und zu, Sie haben es vorhin selbst gesagt, sorgen Sie ja mal für die eine oder andere Schlagzeile. Und vielleicht gelingt es ja wieder. Stehen Sie eigentlich gerne in der Öffentlichkeit?
Datenschutz ist offenbar eine sehr schwierige Materie. Und ohne Hilfe der Öffentlichkeit, auch der Medien, kann ich Informationen oder Warnungen oder wir machen beispielsweise auch viel Pressemitteilungen, kann ich das ja nicht so gut transportieren. Auf meiner Homepage landen nicht so viele und der Versuch, über die Öffentlichkeit etwas zu transportieren, das mache ich nicht, um meinem Ego zu gefallen, sondern um der Sache und dem Schutz des Grundrechts entgegenzukommen. Ich wollte jetzt nicht sagen, zu dienen. Hm. Ja, es ist einfach so. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht.
Ja, man wird dann wahrscheinlich auch schnell als Paragraphenreiter abgestempelt, aber das bringt ja so eine Aufgabe dann auch mit sich, wenn es klare Regeln gibt.
Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Diese Regeln, Datenschutzregeln, die sind ja verankert in der Datenschutzgrundverordnung. Wenn man da mal anfängt, das zu lesen als Nicht-Jurist, denke ich, wird man seine Schwierigkeiten haben. Als Jurist hat man auch seine Schwierigkeiten. Und dann gibt es noch das Bundesdatenschutzgesetz und das Thüringer Datenschutzgesetz und dann gibt es schuldatenschutzrechtliche Regelungen. In Thüringen jetzt meine ich gerade im Gespräch eine Schuldatenschutzverordnung. Also eine eigene Regelung dazu halte ich für sehr gut. Aber Solche Regelungen richten sich ja an die Bürgerinnen und Bürger, auch an Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer. Und da müssen wir uns, denke ich, fragen, ob diese Normen überhaupt verständlich sind, ob man wirklich Jura studieren muss, um Regelungen verstehen zu können. Und ich sagte ja schon, selbst wir Juristen verstehen nicht alles gleich im Datenschutzrecht. Das dauert manchmal und das ist für den Bürger an sich eine Zumutung. Aber ich fürchte, das betrifft nicht nur Datenschutzrecht, sondern auch andere Regelungen. Da wäre es natürlich schön, wenn man Regelungen treffen würde, die für alle, nämlich für die Adressaten, die es eigentlich angeht, auch leicht verständlich sind. Das ist wahrscheinlich nicht zu machen. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt auch nicht eine konkrete Änderung oder einen Alternativvorschlag machen. Was ich versuche, ist, die etwas komplizierten Regelungen zu übersetzen. Wir haben mal einen einzigen Paragraphen des alten Bundesdatenschutzgesetzes versucht zu übersetzen, mit Beispielen zu unterlegen, dass es leichter an den Mann und an die Frau herangetragen werden kann. Das war eine Broschüre, ich meine, von 20 Seiten für einen einzigen Paragraphen. Wir wurden dann auch ausnahmsweise mal gelobt, das hätten wir gut gemacht, das hätten alle verstanden. Aber das natürlich für das komplette Datenschutzrecht zu machen, ist ein bisschen schwierig. Ich mache an der Uni Jena eine Vorlesung zum Datenschutzrecht, Klammer auf, unentgeltlich, Klammer zu. Ich weiß nicht, ob da jeder reinkommen kann, aber da erläutere ich das ein oder andere auch mal anhand von Beispielen. Was wir können. Und wenn Bürgerinnen und Bürger Fragen haben, die Anzahl der Posteingänge steigt im Übrigen. Also die Bürgerinnen und Bürger haben, finde ich sehr schön, ihre Scheu verloren. Und die stellen uns auch ganz einfache Fragen zum Datenschutzrecht, die wir dann auch beantworten. Das geht manchmal ein bisschen an die Grenze unserer Kapazitäten, aber wir beantworten jede Frage. Wenn nicht, bitte Frage wiederholen. Wir machen das dann schon. Das finde ich sehr erfreulich. Und auch jetzt im Zuge der Lehrerbeschwerden, die ich versuche zu verstehen, kam allerdings auch, das darf ich sagen, weil es stimmt, Meldungen rein, die gesagt haben, von Eltern beispielsweise, ja, Herr Hasse, gut, dass Sie das mal aufgreifen. Wir haben als Eltern Bauchweh, was mit den Daten unserer Kinder passiert. Und jetzt müssen wir hier Systeme nutzen, die vielleicht ein bisschen zweifelhaft sind, was sie mit den Daten machen. Und sowas kommt auch rein. Es gibt sogar Lehrer, die mich loben, sagen, ich sollte weitermachen auf dieser Schiene. Muss ich ja auch. Ich bin da, um Recht durchzusetzen. Natürlich unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit. Aber das ist nicht der Selbstzweck meines Handelns. Der Zweck meines Handelns ist der, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass sie Datenschutzrecht nicht nur einhalten müssen, sondern dass das Datenschutzrecht dazu da ist, ihr Grundrecht zu schützen, das der informationellen Selbstbestimmung. Und die Bedeutung dieses Grundrechts, das wird mir eigentlich immer klarer, ist den Leuten nicht bewusst, was mit ihren Daten angestellt wird. Das wissen die meisten ja gar nicht.
Das stimmt sicherlich, aber die Akzeptanz, also wir haben natürlich sehr viele Regeln und Sie haben ja vorhin aufgezählt, was es alles für Datenschutzgrundverordnungen gibt oder einen Bundesdatenschutz, dann gibt es noch einen Schuldatenschutz, es gibt einen Landesdatenschutz oder DSGVO, die für viele Betriebe ja sogar auch geschäftsschädigend waren, weil sie den Kundenkontakt verschlechtert haben. Aber die Akzeptanz dieser ganzen Regeln wird natürlich auch dadurch ja torpediert im Prinzip, wenn man auf die Großen guckt, AFA, also Amazon, Facebook und Alphabet, wir hatten es vorhin mit der Spracherkennung, die sich im Prinzip über alles hinwegsetzen und uns jetzt zuhören, um gezielt Werbung ausspielen zu können, da gibt es halt eine echt große Diskrepanz und ein Missverhältnis.
Stimmt. Es gibt allerdings auch schon Urteile, Gerichtsurteile, die Facebook zu mehreren Milliarden Bußgeld oder Strafzahlungen verurteilt haben. Also so etwas gibt es auch. Aber ich weiß, was Sie meinen. Die Großen lässt man laufen und die Kleinen hängt man. Ich versuche mal, so einen Mittelweg zu finden. Wenn die Kleinen wissen, um was es geht, wie ihr Smartphone funktioniert, wie gefährdet ihre Privatsphäre ist, dann können sie auch leichter, denke ich, beurteilen, was die Großen eben mit ihren Daten machen können und könnten dann überlegen, muss ich jetzt wirklich, ja, bei einem großen Player, ich habe immer so ein bisschen Manschetten, die Namen zu nennen, eine bekannte Suchmaschine nutzen oder kann ich eher auf eine sichere Unbekannte, die gibt es ja, ausweichen. Die ist natürlich, da muss man sich umgewöhnen, aber die ist vielleicht auch nicht ganz so gut, aber je mehr Personen sie nutzen, desto besser wird sie ja dann meistens. Und das gilt auch für Messengers und für Chatsysteme. Ich glaube, dass der Kunde oder der Bürger, Bürgerin hier schon Einfluss nehmen kann. Das ist natürlich nicht optimal, da gebe ich Ihnen recht. Man müsste mehr Mittel an die Hand bekommen. Vielleicht auch wir deutschen Datenschützer, um gegen die großen Player vorzugehen. Aber zum Beispiel mein hamburgischer Kollege ist für Facebook zuständig. Der streitet sich ständig mit Facebook. Die irischen Kollegen streiten sich herum. Es ist nicht so, dass die großen Player aus dem Blickwinkel der Datenschützer heraus sind. Also es gibt auch, das darf ich sagen, weil es bekannt ist, Verhandlungen mit großen Playern der Datenschutzkonferenz, also wir Landesdatenschützer alle zusammen und der Bundesdatenschützer, wo wir mit den großen Playern verhandeln, wie die Software anders konfiguriert werden kann, was anders gemacht werden müsste, damit es dem europäischen Datenschutz genügt. Da sind die großen Spieler natürlich in der Vorderhand. Ich habe vor kurzem mal eine Schlagzeile gelesen, da sagte ein großer Spieler, die Bundesrepublik Deutschland wäre nicht mehr satisfaktionsfähig. Gemeint war damit, dass dieser große Spieler so weit sich fortentwickelt hat von den Strukturen Deutschlands, dass Deutschland gar nicht mehr mitreden kann. Das ist auch immer sowas, das will ich selber auch gerne ansprechen, Datenschutz als Hinderung der digitalen Entwicklung.
Ja.
Ja, wir hauen hier und da die Bremse rein, das stimmt. Aber warum machen wir das? A, um das Recht einzuhalten und B, das Recht ist auch dazu da, um das Grundrecht zu schützen. Wenn wir allem freien Lauf lassen würden und es kämen vielleicht noch prekäre politische Zustände hinzu, wodurch auch immer ausgelöst, dann hätten wir chinesische Verhältnisse. Das ist dann, in China kann der Aufenthaltsort jedes Bürgers innerhalb von 3 Sekunden bestimmt werden. Und dieses soziale Ranking-System, das ist ja auch bekannt, wer sich ein bisschen missliebig verhält, bekommt von seinen 1000 Punkten, die er als Ausgang erhält, Abzug oder Zuschlag. Das wird offenkundig gehandelt. An Bushaltestellen hängen Fernsehbildschirme mit Bildern und Namen und Kontaktdaten von Leuten, die ihr Bußgeld nicht bezahlt haben. Das ist also der absolute gläserne Bürger. Und wer sich dort nicht staatskonform, ideologiekonform verhält, bekommt Abzug und das Punktabzug. Und das bedeutet eben keine Auslandsaufenthalt, also keine Ausreisegenehmigung. Sogar der Zugang zum Internet wird gedrosselt. Die Kinder dürfen nicht gute Kindergärten oder Schulen besuchen. Die Steuern werden erhöht und so weiter. Ja, das sind so Dinge, die wir Datenschützer im Auge haben. Und Trotzdem, ich jedenfalls bin für eine Möglichkeit, gerade auch im Schulbereich, um den Bogen wieder zu kriegen, für eine schnelle, nachhaltige Digitalisierung. Schnell vor allen Dingen. Wir sind völlig abgehängt, aber trotzdem kann man das auch datenschutzkonform machen. Dazu, ich weiß, das wird mir jetzt wieder auf die Füße fallen, brauchen wir natürlich auch leistungsfähige Behörden. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Wir müssen als Datenschutzbeauftragte, als Aufsichtsbehörde leistungsfähiger werden. Das geht nun mal leider nicht ohne Personal. Also ich hätte gern mehr Personal, um mehr leisten zu können.
Wer hätte das nicht gerne?
Ja.
Aber Herr Hasse, vielen Dank nochmal für diese umfassende Einordnung. Und ich hoffe auch, dass wir im Bildungsbereich da ein bisschen den Rückenwind jetzt mitnehmen und Fahrt aufnehmen Richtung Digitalisierung, jetzt auch gezwungenermaßen. Aber es gibt natürlich in jeder Krise gibt es auch Chancen, die man ergreifen kann. Und wir haben ja gesehen, dass Lehrer ja durchaus auch sich mit digitalen Produkten beschäftigen können, ob es jetzt nun die richtigen waren. Ich hoffe, die Debatte geht jetzt nicht zu Ungunsten derer aus. Aber sie sind ja scheinbar in der Lage dazu, auch so zu arbeiten. Und das ist doch auch mal ein positiver Anknüpfungspunkt.
Ja, und jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen kanalisieren. Und dann ist das alles noch nicht zu Ende. Aber dann sind wir auf einem guten Weg. Und dann können die weiteren Schritte, die erforderlichen weiteren Schritte in Richtung Digitalpakt, Digitalisierung der Schule, dann auch gegangen werden. Ich denke, es sind jetzt gerade so Start- und Anfangsschwierigkeiten, die lassen wir irgendwann hinter uns, schnell möglichst und auch ohne viel Aufhebens, durch meine Behörde, meine ich auch damit. Aha. Und dann, wenn wir die in der richtigen Richtung sind, die Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium empfinde ich als gut, dann setzen wir diese Reise fort.
Okay, wunderbar. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, Hollitzer. Danke für Ihre.
Und dieses sichere Tool hat, auch wenn mit Anfangsschwierigkeiten, ganz gut funktioniert.
Ja, ich sehe Sie zwar nicht, aber ich höre Sie immerhin. Möglicherweise hätten wir auch telefonieren können.
Ja, ja, oder mal wieder persönlich. Das ist ja auch wieder möglich.
Ja, gerne auch. Ja. Ja, machen wir so.
Vielen Dank. Alles Gute.
Ihnen auch. Bis dahin. Tschüss.